Money on Her Mind, der DK Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK Finanzpodcast rund um Geld- und Karrierethemen. Wir sprechen heute über einen Moment, der für Familien ganz besonders ist. Ein Kind wird volljährig. Vielleicht geht's bald in die erste eigene Wohnung, ins Studium oder auch in die Ausbildung und plötzlich geht es nicht mehr um Taschengeld oder den Sparplan der Eltern fürs Kind, sondern um echte finanzielle Verantwortung. Oft wurde für das Kind oder die Kinder über viele Jahre hinweg Geld angespart, aber was passiert eigentlich damit, wenn es 18 wird? Und was sollte man unbedingt bedenken, damit das Ersparte nicht später plötzlich noch Auswirkungen auf BAföG oder andere Unterstützungsleistungen hat? Je nachdem, ob ein Kind studiert oder eine Ausbildung macht, stellen sich ganz unterschiedliche finanzielle Fragen. Während Studierende oft Miete, Semesterbeiträge oder schwankende Einkommen jonglieren, geht es in der Ausbildung vielleicht eher um das erste eigene Gehalt, Versicherung und auch die Frage, was mache ich eigentlich mit meinem Geld, wenn plötzlich regelmäßig welches reinkommt? Darüber spreche ich heute mit zwei Expertinnen, die hoffentlich etwas Licht ins Dunkel bringen können. Meine Kollegin, DK-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann und Celine Witzel, Individualkundenberaterin in der Frankfurter Sparkasse. Schön, dass ihr beide da seid.
Hallo.
Hallo ihr beide, ich freue mich auch.
Gabriele, ich weiß, wir nutzen ja sehr gerne deine Tochter als Beispiel hier in unserem Podcast. Rebecca ist letztes Jahr 18 geworden. Du und dein Mann, ihr habt über Jahre hinweg für sie investiert und mit 18 gehört das Depot dann rein rechtlich ganz allein ihr. Ich bin neugierig, wie war das so für dich?
Also erstens mal war es echt ein wirklicher Schock, eine Überraschung. Als ich so irgendwie ein paar Tage später ins Depot wieder reinschauen wollte, in der Online-Depotführung, konnte ich ihr Depot nicht mehr sehen. Und ich denke so, Mist, was mache ich jetzt? Ich muss so da drauf gucken, ich muss so gucken. Das war wirklich eine Überraschung. Ich hätte es wissen müssen, ja, aber trotzdem war es eine Überraschung. Zum Zweiten habe ich tatsächlich schon die ganzen Jahre versucht, mit ihr immer über dieses Thema Geld zu reden. Ich habe ja schon öfter mal gejammert im Podcast. Sie hat es nicht so interessiert, sie fand es nicht so spannend. Wobei diese eine Situation, die kam mehrfach, dass ich so irgendwie vor mich hinstöhne und resigniere und sage, boah, heute brechen die Aktienmärkte echt wieder ein. Und da hat sie immer gesagt, Mama, dann musst du verkaufen, du musst unbedingt verkaufen. Und das habe ich, glaube ich, geschafft, dass ich ihr da vermittelt habe, das sind die ganz normalen Schwankungen, wir verkaufen nicht, sondern wir lassen das einfach liegen. Also das auf jeden Fall, dieses nicht panisch verkaufen, das haben wir hingekriegt. Und dieser klassische Anfängerfehler, den wir eben gemacht haben, ich habe nicht rechtzeitig danach geschaut, dass Rebecca dann auch Zugang kriegt zu ihrem Online-Depot. Das würde ich jeder Hörerin und jedem Hörer raten, dass sie da rechtzeitig danach schauen.
Und ich bin auch so ein bisschen neugierig, hat dir das eigentlich am Anfang Sorgen bereitet, also dem Kind auf einmal so viel Geld zu überlassen? Also ich kann mich ja noch so an mich erinnern, als ich jünger war, ich hatte auf jeden Fall viele gute Ideen, was man mit Geld so tun könnte und die waren nicht alle vernünftig. Und man will ja auch sicherstellen, dass genügend Geld fürs Studium bleibt und nicht alles in so kurzfristige Wünsche oder eine Reise fließt.
Und Tanja, nicht nur mir ging es so und uns ging es so, sondern ich habe kürzlich zufällig mit einem Kollegen aus dem Fondsmanagement zu Mittag gegessen, dessen Tochter ist auf ein paar Tage gleich alt wie die unsere. Und der hat gesagt, ey, du glaubst nicht, was ich vorher für eine Panik hatte, dass die sofort da alles, weiß ich, ein tolles neues Fahrrad kauft, ein Auto kauft, alles Mögliche kauft. Und es ging ihm wie uns, nämlich das Kind registriert dann kurz oder der volljährige Mensch, sind ja keine Kinder mehr, registriert kurz, oh hoppla, das Geld gehört jetzt mir. Und bei ihm wie bei uns dann der Spruch von der Tochter, oh Mann, ich kenne mich damit gar nicht aus, könnt ihr mir weiter damit helfen? Das war wirklich sehr, sehr beruhigend. Und dann ist es auch so, dass das schnell wieder in Vergessenheit gerät, zum Glück, weil es soll ja auch langfristig angelegtes Geld sein. Gerade das Thema, ey, da kann man jetzt beliebig hemmungslos shoppen, das ist ganz gut, dass das Depot auf dem Girokonto nicht sichtbar ist und dass man damit auch nicht shoppen gehen kann. Und dann ist es natürlich schon so. Also man braucht ja Liquidität. Jetzt gerade unsere Tochter fängt jetzt an mit dem freiwilligen sozialen Jahr und dann muss sie sich schon so ein paar Sachen selbst kaufen. Gerade wenn jemand auszieht, eine eigene Wohnung, solche Dinge, da braucht man schon auch Geld. das ist wahr. Und dann hilft es einfach, dass man gemeinsam überlegt, was brauche ich kurzfristig, was brauchen diese jungen Erwachsenen jetzt zum Überleben und was soll einfach drin bleiben langfristig. Ich hatte noch ein persönliches Problem damals, weil der Sparplan über das Depot gesteuert war und dann konnte ich nicht mehr mit meiner alten Drohung, wenn du jetzt nicht das und das machst, dann stoppe ich den Sparplan, das hat nicht mehr funktioniert. Jetzt geht es ja wieder, jetzt kann ich da wieder dran. Und das eine konkrete Problem, was wir damals auch noch hatten, war, unsere Tochter hat damals den Führerschein gemacht und sie musste den auch selbst bezahlen und wir wollten Geld vom Depot holen, wir sind auch da nicht dran gekommen ans Depot, aber all die Dinge, das ging dann alles wieder mit der Zeit. Und nochmal, also ich finde am allerlustigsten und ich hoffe auch, dass das vielen Eltern so geht, dass die Kinder, die jungen Erwachsenen dann relativ schnell wieder vergessen, dass da ein Vermögen ist, weil das soll ja eine Weile erhalten bleiben.
Also ich muss sagen, ich falle definitiv in die erste Kategorie. Das liegt sicherlich auch daran, dass ich sehr früh ausgezogen bin. Aber ich habe mich mit 18 dann schon so gefühlt, als wäre ich jetzt plötzlich reich.
Ja.
Und dann kam das Erwachsenenleben. Führerschein, hast du gerade auch angesprochen, zack, ein paar tausend Euro weg. Dann meine eigene Wohnung, die Kaution, eine Waschmaschine kaufen.
Stimmt, ja genau.
Im IKEA an der Kasse stehen und denken, ups, Kleinvieh macht auch ganz schön viel Mist. Also am Ende war von meinem Reichtum relativ wenig übrig. Und je nachdem, ob man studiert oder eine Ausbildung macht, sieht der finanzielle Alltag ja auch komplett anders aus. Also während Studierende oft erstmal nur Ausgaben haben, verdienen Azubis plötzlich das erste eigene Geld. Und nichtsdestotrotz beschäftigt einen ja dann auch das Thema, wie spare ich eigentlich davon, wie bilde ich Rücklagen, je nachdem, was für eine Ausbildung man macht,
da
verdient man
so
ja
viel
auch
Geld
viel
da.
Oder wenig.
Ja, genau.
Celine, du erlebst das alles wahrscheinlich regelmäßig in deinen Beratungsgesprächen. Wie sieht das denn aus? Kommen Eltern auch gemeinsam mit ihren Kindern zu euch und was für Fragen beschäftigen sie dann besonders?
Ja, das kommt häufig vor, kurz vor oder kurz nach dem 18. Geburtstag. Und das ist eigentlich genau das, was Gabriele schon gesagt hat. Ne? Wo ist es, wo sind die Konten meiner Kinder? Wo ist das Depot? Dieses leicht panische, hektische, das Geld ist weg. Nee, man muss dann einfach erstmal den Eltern erklären, 18. Geburtstag, Kind ist jetzt voll geschäftsfähig, dass die Eltern das halt nur stellvertretend verwahrt haben. Die letzten Jahre, es lief ja schon auf den Namen des Kindes und ja, die Eltern beschäftigt natürlich auch das Thema, wie kann ich unterstützen, gerade jetzt in finanziellen Situationen wie ein Umzug, Studium etc. Gerade auch bei vorhandenen Vermögen kommen die Eltern und haben einfach spezielle Fragen bezüglich Themen wie BAföG,
Unterhaltsverpflichtungen dann.
Genau, ja. Richtig. Ne, was es da so für Möglichkeiten gibt. Ja. Deswegen ist es auch einfach wichtig, darüber zu sprechen. Und jetzt nochmal zu dem Thema grundsätzlich finde ich es einfach wichtig, oder mache ich es auch gerne mit meinen Kunden, dass ich sage, ey, auch wenn die 15 sind, 16 sind, nimm doch mal deine Tochter oder deinen Sohn schon mit in die Gespräche, dass die mich auch schon mal als Ansprechpartnerin erleben oder mich als Beraterin kennenlernen. Ja, um einfach schon mal so ein Gefühl aufzubauen. Ne? Was ist denn Geld? Was habe ich denn da? Was sind denn Wertpapiere? Ja, und dann zusammen mit Mama und Papa das einfach auch zu erklären. Und das mache ich sehr, sehr gerne, weil dann ist nämlich gerade dann, wenn sie 18 werden, dann kennen die mich ja schon. Ja, dann haben die vielleicht schon ein gewisses Gefühl für Geld entwickelt, ja, eine gewisse Kontrolle, dass die Eltern dann auch ein besseres Gefühl haben. Hier, meine Tochter weiß jetzt, wie das so ein bisschen abläuft, so wie die Gabriele es ja auch geschildert hat, dass man da so auch als Elternteil nicht mit 18 dann zu panisch wird. Genau, und ja, deswegen ist es auch einfach super wichtig, dass, finde ich, dass die Kinder schon frühzeitig vor dem 18. Geburtstag auch uns als Berater kennenlernen.
Ja. Hast du da auch Erfahrungen mit dem Thema Vollmacht? Weil das ja auch eigentlich üblich ist, dass man dann eine Vollmacht erteilt. Nochmal mein Fondsmanager-Kollege und auch wir, dass unsere Tochter uns dann die Vollmacht auch gegeben hat.
Ja, doch, natürlich.
Macht man normalerweise schon,
ja,
oder?
Das, das kommt sehr oft vor. Ne? Gerade sind sie ja noch 18 und die Eltern wollen ja schon noch ein bisschen gucken, was damit passiert. Gerade auch mal Einsicht, Thema Online-Banking. Hier, was macht denn meine Tochter? Gibt es jetzt gerade aus oder auch nicht? Das muss man dann halt nochmal intern dann zu Hause, sage ich jetzt mal, klären. Aber in der Regel werden die Vollmachten dann für die Eltern auch nochmal weiterhin eingerichtet. Mhm. Ne?
Und was passiert da hinter den Kulissen auf eurer Seite? Also ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Mein 18. liegt jetzt doch auch schon ein paar Jährchen zurück.
Nein, Tanja.
Leider ja. Aber schickt ihr dann einen herzlichen Glückwunsch, Mail oder Karte oder gibt es dann einfach den harten Cut?
Sowohl als auch. Wir machen beides. Wir machen den harten Cut. Einmal mit, dass natürlich die Vollmachten etc. pp. Rausgelöscht werden für die Eltern. Das Thema hatten wir ja gerade bereits. Aber wir versuchen natürlich auch vor dem 18. Geburtstag die jungen Leute zu kontaktieren, zu einem Beratungsgespräch einzuladen, um zu gucken, ne, dass die auch wissen, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten bei der Sparkasse, DK etc., was gibt es für digitale Angebote, dass man einfach mal so einen Fahrplan auch mit den Menschen kreiert, ja, und einfach informiert, ne, und berät, was es dann so für Möglichkeiten gibt. Ja.
Und hast du das Gefühl, dass die jungen Menschen da auch wirklich schon Interesse an Finanzthemen haben oder ist es eher so ein lästiges Thema, das man halt abhacken muss?
Ich glaube, es wird jetzt aktuell so ein bisschen offener, würde ich behaupten, gerade durch Social Media wie TikTok etc. Und die wissen schon, was es ein bisschen gibt. Ne? Jetzt so ein klassischer Bausparvertrag oder so, da muss man schon nochmal drüber sprechen, ja. Aber das ist ja, sage ich jetzt mal so, unsere Aufgabe dann auch als Berater, die jungen Leute so fit zu bekommen oder auch fit zu machen, dass sie dann eben was machen können. Ja.
Und tatsächlich helfen da die Social Media im Vergleich zu früher? Das kann ich mir echt gut vorstellen, ja, dass sie sich dann mehr damit beschäftigen, weil es auf Social Media auch präsent ist, das Thema. Und das ist eigentlich ganz gut.
Das ist gut, aber
umso
besser, wenn sie sich dann auch nochmal wirklich professionell beraten lassen, weil natürlich auch nicht alles, was man im Internet sieht, immer unbedingt der Wahrheit entsprechen
richtig
muss.
Richtig,
genau. Hast du recht. Und auch gerade dieser ganz umfassende wichtig Blick und Celine, was ihr ja macht, dieses Individuelle, das muss ja zu den Menschen passen. Genau, und das richtig wissen Social Media nicht, was zu denen passt. Ja.
Ja. Gabriele, wir hatten ja letztens auch eine Publikumsfrage zum Thema Kinder werden erwachsen und wie ist es denn eigentlich mit den Themen Vermögen und wie funktioniert das, wenn das Kind BAföG bekommt? Kann denn so ein größeres Depot oder Erspartes Auswirkungen haben auf Unterstützungsleistungen?
Natürlich hat es Auswirkungen darauf, was man an Unterstützungsleistungen bekommt als junger Mensch, in Abhängigkeit von dem, was man schon an Vermögen hat, was da ist. Das ist ganz klar. Alles, was so beispielsweise Krankenkasse anbelangt, da geht es eher um das Einkommen. Also wenn man dann Auszubildende ist, dass man da ein Einkommen hat oder auch was auch immer sonst so laufend reinkommt. Da spielt es eine Rolle, ob man bei dem Vermögen auch laufende Einnahmen hat. Beispielsweise, wenn man irgendwas Verzinsliches hat, dann hat man regelmäßig Zinseinnahmen. Das spielt eine Rolle beim Einkommen. Beispielsweise, wenn ich Anlagen habe, die eher auf Wertgewinne, Kursgewinne abzielen, da hat man weniger laufende Erträge, da kommt dann weniger rein. Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Das andere Thema, ganz klar, wenn es um Stipendien geht, dass die Stiftungen, die Institutionen, die diese Stipendien vergeben, dass die auch finanzielle Situationen und Vermögen abfragen und dass die dann in Abhängigkeit davon auch ihre Stipendien vergeben. Das ist so ein wichtiger Punkt, den man bedenken muss. Das Thema Unterhalt der Eltern, dass die Eltern eine Verpflichtung haben, das Kind zu versorgen. Und wenn das eigene Kind schon Vermögen hat, dann wird das bei den Bedarfsberechtigungen berücksichtigt. Also da kommt ganz viel rein. Und solche Dinge wie Wohngeld beantragen, da ist es natürlich auch relevant, ob man selbst Vermögen hat oder nicht. Und auch beim Bürgergeld. Aber das ist, denke ich, auch intuitiv ganz klar.
Und Celine hatte ja vorhin schon mal kurz das Thema BAföG und kann ich eigentlich, wenn das Kind jetzt eigenes Vermögen auf seinem Depot hat, da noch irgendwas umschichten, hattest du ja schon kurz angesprochen. Und ich glaube, da ist nochmal wichtig, sich bewusst zu machen, dass es einen Freibetrag von 15.000 Euro für Studierende und Auszubildende unter 30 Jahren gibt und ab 30 Jahren, also die eher Langzeitstudierenden, dann sind es auch 45.000 Euro. Aber darüber muss man sich dann je nach individueller Situation natürlich nochmal genauer informieren. Ein weiterer Punkt, der in Familien oft zusätzlich zum Thema Vermögen und Förderung auftaucht, Gabriele, du hast es eben angesprochen, ist auch Unterhalt während der Ausbildung oder Studium. Ich könnte mir vorstellen, dass viele wahrscheinlich auch gar nicht wissen, dass ihnen das rein theoretisch zustehen würde. Wie ist das eigentlich geregelt? Also sowohl auf Seiten der Eltern als auch beim Kind. Also vielleicht ein bisschen konkreter, welche Rolle spielen Selbstbehalte bei den Eltern und hat das Kind selbst auch einen finanziellen Selbstbehalt, den es behalten darf oder muss?
Also es sowohl als auch, sage ich jetzt mal. Die Eltern sind während der ersten Ausbildung oder des ersten Studiums, was angefangen wird, sind die unterhaltspflichtig, grundsätzlich, solange das Kind einfach nicht genug verdient. Wichtig ist hierbei, dass die Eltern einen gewissen Selbstbehalt haben, wie du es auch schon angesprochen hast. Da muss aber auch geguckt werden, ne, dass die eigene finanzielle Existenz der Eltern einfach, die bleibt bestehen, da gibt es dann auch gewisse Freigrenzen. Aber alles drüber hinaus, wenn das Kind dann einfach einen Nebenjob hat oder durch die Ausbildung Geld verdient, das wird eben diesem Unterhaltsbedarf dann angerechnet. Ja, und ich sag mal so, je mehr das Kind dann auch selbst verdient, desto geringer wird einfach auch dieser Unterhaltsanspruch, den man von den Eltern dann nicht verlangen kann, ja, aber den man dann bekommt oder zu einem zusteht, sage ich jetzt mal. Und ich will noch mal unterstreichen, grundsätzlich das Thema einfach, wie wichtig es ist, gerade wenn es solche Themen sind, auch einfach frühzeitig mit Beratern zu sprechen. Gerade so Ziele, Pläne, Wünsche, die in Zukunft anstehen. Wenn man weiß, da kommt ein Studium in 2 Jahren, kann man ja auch gewisse Dinge oder Grenzen zusammen beachten, ja, oder anders planen oder anders anlegen, ja. Und ich denke, deswegen ist es einfach umso mehr wichtig, dass man bespricht, ja, mit den Beratern, wann die Gelder einfach benötigt werden, ja.
Und da spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, ob Eltern getrennt leben, genau, wie die dann berücksichtigt werden. Das ist schon eine hochdiffizile Geschichte dann.
Mhm. Sehr komplex auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Und man merkt schon, und das ist ja auch einleuchtend, dass wenn Familien Vermögen haben, wenn sie hohes Einkommen haben, dass sie dann viel stärker für die Kinder auch sorgen müssen, als diejenigen, die sowieso schon wenig haben. Es geht schon darum in unserem Land, dass jeder zuerst mal selbst überleben muss, bevor er für andere Unterhalt zahlen muss, in beide Richtungen. Genau, also die dürfen das Geld behalten, aber es gibt auch eine Verpflichtung. Und das ist schon sowas, was ich auch aus volkswirtschaftlicher Sicht nochmal betonen möchte. Wir reden jetzt über Schonvermögen, über Selbstbehalte und das alles. Aber ich möchte auch nochmal daran erinnern, als Ökonomin, ich habe mal diesen Begriff gelernt, dieses Subsidiaritätsprinzip. Und es gilt einfach, zuerst mal haben Eltern, auch Kinder, Familien die Verpflichtung, dass sie sich selbst versorgen. Und erst wenn ein Mensch selbst sich nicht mehr versorgen kann, nur eine Familie, dann springt der Staat ein, dann ist praktisch das Kollektiv, die Allgemeinheit da, die dann unterstützen. Beispielsweise mit BAföG für Studierende und Auszubildende oder eben auch dann Bürgergeld, Wohngeld, was da alles dazukommt. Und dieses, der Staat soll erst dann einspringen, das finde ich auch wichtig, dass man sich das immer wieder bewusst macht. Klar gibt es immer Möglichkeiten, wie man das auch steuern kann mit dem Vermögen und was man dann wohin schiebt, das. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, auch das Geld beim Staat ist begrenzt und wo auch immer in solchen Bereichen zu viel abgezogen wird von Familien, die es sich eigentlich leisten könnten, desto weniger Geld bleibt übrig für wichtige Aufgaben des Staates, wie beispielsweise Bildung, Verkehrsinfrastruktur, also Straßen, Schienen und so weiter. Mhm. Und dann inzwischen wissen wir auch Verteidigung kostet viel Geld. Auch die wollen wir haben, dass wir in diesem Land sicher leben können.
Gabriele, jetzt wird es sehr philosophisch und ich würde sagen, wir beschäftigen uns sicherlich in einer unserer nächsten Folgen wieder mit deinen Lieblingsthemen aus der Volkswirtschaft.
Sorry, ich bin abgedriftet, okay.
Ich würde aber trotzdem gerne nochmal zum Thema Optimierung zurückkommen und auch zum Thema Geldanlage. Das ist ja immerhin auch eins unserer Lieblingsthemen. Ja. Heute weiß ich, dass das damals nicht die beste Entscheidung war, zu viel auf einmal zu verkaufen, um ausreichend Liquidität zu haben. Ich wollte einfach alles auf meinem Girokonto haben, so zur Sicherheit, damit ich möglichst flexibel bin. Damit habe ich mir natürlich auch die Rendite für die nächsten Jahre verbaut. Was hätte ich denn eurer Meinung nach besser machen sollen?
Tanja, das habe ich vorhin schon gedacht, als Celine erzählt hat, so mit dem kommt rechtzeitig zu mir, erzählt mir schon mal, was ihr plant, dann können wir... Das Thema Liquiditätsplanung, also wann brauche ich wie viel Geld, das ist ganz wichtig. Und was du ansprichst, Tanja, dieser Übergang dann in diesen neuen Lebensabschnitt und dann plötzlich zu denken, oh Mist, ich brauche das Geld ja für mich und niemand hat dir vorher gesagt, du kannst dieses Geld häppchenweise, schrittweise rausholen und mach das schrittweise, damit immer noch ein bisschen was drin bleibt. Und die Empfehlung würde ich unbedingt immer geben, also rechtzeitig dran denken, zu Beraterinnen und Berater zu gehen, wie zum Beispiel zu dir, Celine.
Genau.
Und dann genau zu überlegen, wie kann ich das Geld so anlegen, dass ich jederzeit drankomme, es aber trotzdem auch gut angelegt ist. Das ist ja das Schöne an Wertpapierdepots. Man kann ja immer einen Teil rausholen. Das ist so ganz praktisch. Und dieses zum Teil entnehmen, schrittweise, finde ich sehr klug. Für größere Anschaffungen dann auch nochmal genau überlegen, lohnt es sich vielleicht sogar manchmal, die auf Kredit dann zu kaufen, dass man sein Vermögen nicht zu sehr antastet. Das sind echt komplizierte Überlegungen. Da ist es gut, wenn es Profis gibt bei diesen Überlegungen. Und wenn ich mal jetzt weggehe von den jungen Menschen, die gleiche Regel gilt auch, wenn ich rausgehe aus dem Arbeitsleben, das zu überlegen, zu welchem Zeitpunkt brauche ich wie viel Geld und auf keinen Fall, es gibt ja auch Menschen, die sagen, wenn man in Rente geht, dann soll man sein komplettes Aktienvermögen umschichten, weil das sonst zu riskant angelegt ist. Auch da würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Oh, und Celine, du schüttelst schon mit dem Kopf, zum Glück.
Ja, man kann ja auch monatliche Auszahlungen aus dem Depot dann gerade zum Eintritt der Rente machen. Also das, was wir, glaube ich, rüberbringen wollen, ist einfach, dass es wichtig ist, zu sprechen, Themen zu besprechen und dass es einfach viele Möglichkeiten gibt. Ja, und ich sage jetzt mal so, du, Tanja, du sagst jetzt auch, hätte ich das mal irgendwie anders gemacht, ist ja, weil du jetzt auch ein Gefühl dafür entwickelt hast. Was kostet das Leben? Ja, und vielleicht weiß ich nicht, wie man dich damals eingebunden hat, ja, aber vielleicht hättest du dir auch früheren Umgang schon gewünscht, dass man mit dir früher drüber spricht, damit du dann vielleicht auch gelassener mit 18, ne, weil du auf einmal reich warst. Ja, das war ja für dich auch. Oh, ich habe jetzt so viel Geld und ne, dass man selber so ein Gefühl dafür auch entwickelt.
Ja. Und eine gute Beratung an der Seite ist dann echt hilfreich. Aber wir dürfen auch nicht unterschätzen, meisten lernen wir auch durch eigene Erfahrung.
Ja, und den ein oder anderen Fehler. Also von daher, es hat alles seinen Sinn. Und jetzt sind wir schon eigentlich mitten bei unseren konkreten und praktischen Hilfestellungen. Aber Gabriele, ich würde gern von dir wissen, was würdest du einmal für Eltern und einmal für junge Erwachsene ganz konkret mit auf den Weg geben wollen? Wie sollte man diesen Schritt ins Erwachsenenleben mit der Geldanlage eigentlich angehen?
So ganz systematisch und strukturiert meinst du, oder? Ja. Ich finde, da haben wir viel schon von Celine jetzt gehört. Geht rechtzeitig schon mal gemeinsam zu einer Beratung, zu einer kompetenten Beratung. Überlegt euch, was wird in den nächsten Monaten passieren? Wie viel wird da jeweils an Geld benötigt? Gerade für größere Anschaffungen, wenn die Kinder dann wegziehen, wenn Möbel und alles Mögliche benötigt werden. Differenziert ganz genau, was braucht ihr zu welchem Zeitpunkt? Also was braucht ihr innerhalb des nächsten Jahres, was vielleicht in 2, 3 Jahren? Und ich würde sogar noch dazu nehmen, und wenn mal größere Anschaffungen kommen, überraschend, und die sind nicht geplant, dann können die Eltern ja schon auch mal das Angebot machen, dass sie zwischendurch ein bisschen Liquidität bereitstellen und da, ohne dass das Kind dann gleich sein Vermögen angreifen muss. Das war auch bei mir damals so. Also wenn ich dann mal wieder spontan das Angebot hatte, mit dem Akkordeonorchester auf eine Konzertreise zu gehen, dann habe ich halt von meinen Eltern auch,
das halt.
Genau, dann habe ich auch mal Geld ausgeliehen, ja, und klar, musste mein Vermögen nicht anpacken. Und vergesst bei der Gelegenheit auch bitte nicht bei dem Übergang diese ganzen Versicherungen, das haben wir jetzt gerade auch, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, das ist ja alles, genau.
Die Umzug, Hausrat.
Genau. Hausrat habe ich gerade wieder erlebt, da muss nur ein bisschen Wasser in der Wohnung rumschwimmen und da sind dann die Sachen kaputt. Also diese wichtigen Versicherungen, das dann auch anzupacken, und auch da gilt natürlich, jeder Fall ist anders. Also auch da braucht man Beratung. Aber was haben wir gerade aufgezählt, Celine? Welche brauchen wir unbedingt?
Unfall, Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz wäre auch noch ganz gut. Eine Berufsunfähigkeit, ja, haben auch gerne, gerade zum Starten mit dem 18. Lebensjahr, wenn man dann in einen Job reinkommt oder eine Ausbildung dann absolviert hat. Genau.
Das sind so die Kernversicherungen, gell? Und die darf man auf keinen Fall vergessen. Also das war so eher aus Sicht der Eltern jetzt. Und Tanja, du hast ja auch gefragt für junge Erwachsene selbst. Bitte bedenkt, habe ich das auch schon mal gesagt? Mein Mann liebt ja sein Girokonto als Vermögensanlageinstrument. Also Girokonto ist kein Platz für Vermögensanlage. Schaut, und da musst du dann gleich nochmal sagen, Celine, ob das auch aus deiner Sicht passt. Schaut, dass ihr Liquidität da habt. Also was ihr so für die nächsten 2, 3 Monate braucht, aber schaut auch, gerade wenn ihr regelmäßiges Einkommen habt, dass ihr auch gleich am Anfang startet mit ein bisschen was beiseite legen, damit ihr auch selbst zusätzlich zu dem, was eure Eltern schon für euch gemacht haben, dann für euch auch was anlegt, oder?
Genau, sehe ich genauso. Muss aber dazu auch nochmal sagen, nicht jeder 18-Jährige, 19-Jähriger oder 20-Jähriger, hat man vielleicht auch selber schon miterlebt, hat einfach dieses Privileg, dass Geld vorhanden ist von den Eltern. Da muss man nochmal umso mehr gucken, dass man sich selber aufstellt mit eigenen Beinen. Ja, gerade wenn man anfängt, dann ins Berufsleben zu gehen, merkt man ja, oh, das wird teuer, das brauche ich, Umzugskosten, eine Kaution muss ich irgendwie hinterlegen. Und viele haben leider nicht das Geld auch vielleicht von den Eltern bekommen. Und da natürlich Appell empfehle noch mehr raus. Gerade wenn ihr 18, 19, 20 seid, jung seid, wie auch immer jung ihr euch fühlt, geht einfach mal zur Beratung und dass man euch da auch unterstützt, weil wir haben ja auch Möglichkeiten, über Sparpläne staatliche Förderung abzurufen, dass man auch da unter die Tasche greift, wenn die Eltern vielleicht nicht unterstützen konnten die letzten Jahre. Ne? Oder auch Appell an die Eltern. Es gibt Möglichkeiten, auch wenn das Kindergeld gerade so ausreicht, trotzdem auch für die Eltern staatliche Förderung für die Kinder irgendwann mal abzurufen. Und das war mir nur gerade wichtig, nochmal kurz zu erwähnen.
Ja. Ja. Und vielleicht ist es sogar für den Start auch, wenn du sagst, es gibt natürlich viele junge Menschen, die kein Vermögen haben, wo auch die Eltern knapp bei Kasse sind. Ja. Auch da kann man ja, wenn man weiß, es kommen jetzt größere Ausgaben, anfangen, dafür einen Kredit aufzunehmen, was oft günstiger ist, als wenn man nur das Girokonto überzieht und da dann viel Zins zahlt.
Ja. Genau, das kommt noch dazu.
Und auch über Themen aufklären, wie zum Beispiel VL sparen. Ich muss sagen, ich staune ja immer noch.
Wie das wächst und wächst und wächst, die VL.
Das aber auch, dass wir Kolleginnen und Kollegen haben, die das nicht nutzen.
Arbeiten wir in der Bank, Tanja?
Ich eigentlich weiß schon. Es nicht genau.
Ja, also dieses Bewusstsein jedes Mal aufs Neue schaffen. Sprichst du das aktiv an in einem Gespräch mit so einem jungen Menschen, Celine?
Mit vermögenswirksamen Leistungen? Ja, generell, ja. Das spreche ich komplett an.
Weil das kennen total viele einfach gar nicht.
Nee, das ist das allererste, was ich frage. Ob es jetzt Ausbildung ist oder der erste Job, Arbeitsvertrag ist immer meine erste Frage. Ne? Nach dem Umzug, wie war es? Kriegst du denn vermögenswirksame Leistung? Ja, und viele rufen es leider nicht ab. Es gibt natürlich Möglichkeiten, das auch rückwirkend nochmal, je nachdem wie liebevoll der Arbeitgeber, sage ich jetzt mal, oder ne, wie man da sprechen kann mit seiner Personalabteilung, auch noch rückwirkend wieder reinzuholen, natürlich auch nur begrenzt. Aber das sind einfach die kleinen Schritte, die super viel ausmachen, gerade hinten raus. Und wenn es, ich meine, maximal sind ja 40 Euro möglich, gerade bei einer vermögenswirksamen Leistung.
Pro Monat.
Und ich sehe es in meinem eigenen DK-Depot, ja, meine vermögenswirksamen Leistungen, die fließen seit meiner Ausbildung drin und da ist so eine tolle Summe.
Kommt was zusammen,
Da kommt ordentlich was zusammen.
Ja, ohne, dass man selbst allzu viel dann dazu beitragen muss, weil es ja der Arbeitgeber auch zumindest zum Teil zahlt.
Genau. Ja. Richtig,
ja. Und wo man ja quasi schon gezwungen ist, das auch liegen zu lassen für einen entsprechend langen Zeitraum.
Wie lange, Celine?
7 Jahre.
7 Jahre,
genau.
Ja.
Und ein Jahr Sperrfrist, genau. Ja, genau. Davon, ja.
Celine, wenn du das jetzt nochmal zusammenfasst, was würdest du denn gerne noch für Praxistipps unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? Wir haben sicherlich schon ganz viel aufgezählt, aber nochmal kurz und knapp auf den Punkt.
Ich glaube, ich habe vieles heute schon erwähnt, dass man frühzeitig auf jeden Fall ein Beratungsgespräch mit oder ohne Eltern vereinbaren sollte und dass es einfach immer hilfreich ist, frühzeitig einfach und offen vor allem über Geld zu sprechen, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen schwieriger gerade ist. Auch da unterstützen wir oder begleiten natürlich auch gerade, obwohl jung oder alt, das ist komplett egal, unterstützen wir und sind ja immer da und auch einfach mal den jungen Leuten auch zu erklären, dass es ja verschiedene Töpfe auch gibt, die wir anbieten oder haben. Es gibt kurzfristige Möglichkeiten, es gibt mittelfristige Möglichkeiten, um irgendwann mal ein Studium zu finanzieren, Ausbildung oder auch langfristige Möglichkeiten, Geld beiseite zu legen. Und das ist ja das, was eine Vermögensstrukturierung auch ausmacht, ja, dass man, egal in welcher Lebenssituation ich bin, unterschiedliche Töpfe habe und daran greifen kann. Oder auch gerade dieses Thema VL, das sind 40 Euro, die im Hintergrund laufen, aber ich weiß, da baut sich was im Hintergrund auf, wo ich jederzeit auch, ne, wenn mal was wäre, irgendwie dran ist. Und gerade wenn so das Gehalt kommt und ne, VL aufs Konto fließen, sollten eigentlich neben der Miete direkt die Sparpläne in kurz-, mittel-, langfristig fließen, dass ich weiß, jetzt ist mein Ende, das, was auf meinem Konto jetzt wirklich nur noch ankommt, ist das, was ich monatlich ausgeben kann. Ja, aber ich weiß, im Hintergrund baut sich was auf an Vermögen und das ist wichtig, ja.
Gabriele, das hast du uns auch schon ganz oft mit auf den Weg gegeben, direkt zum Monatsanfang, direkt wenn das Gehalt kommt, Sparpläne und nicht erst am Ende.
Sonst lockt es nämlich, dass man es doch noch ausgibt, stimmt, ja.
Und wenn ich gerade noch was ergänzen darf zu dem, was die Gabriele vorhin gesagt hat, wo sie sich über den Mann ärgern, ne, mit dem Girokonto. Gerade das versuche ich immer den jungen Leuten zu erklären, dass es nicht die Endstation ist. Ja, und das sollte jetzt nicht quasi die Geldanlage sein, sondern wichtig ist, gerade wenn man anfängt, erstmal so Notgroschen aufzubauen, so mindestens 3 Nettogehälter oder ich sag mal 3 Azubi-Gehälter oder was es dann auch immer ist, ein bisschen Puffer aufzubauen, dass wenn mal was kaputt geht wie eine Waschmaschine oder wie auch immer, dass man erstmal darauf zurückgreift und vielleicht zusammen, beziehungsweise nicht vielleicht, sondern einfach mal mit dem Berater so eine Haushaltsrechnung zu machen, dass man sich bewusst wird, was sind eigentlich fixe Ausgaben, was sind meine Einnahmen, einfach so ein Gefühl zu entwickeln oder auch Kontrolle über Geld zu lernen und auch den eigenen finanziellen Spielraum, den man hat. Und ich glaube, das ist gerade wichtig, wenn man 18 ist und dann gerade frisch startet, einfach einen Finanzplan aufzustellen, ja.
Zu gucken, wie es läuft mit Einnahmen und Ausgaben. Genau, Tanja, hatten wir nicht auch mal drüber geredet, da dann auch nochmal Kontrolle kriegen, wie viele Streaming-Abos man hat, wie viele regelmäßige Ausgaben und überlegen, kann ich mir das alles leisten?
Genau, ja. Richtig. Ja, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, Kontrolle über Geld zu lernen. Sage ich jetzt mal.
Und nutze ich das auch wirklich?
Auch alles.
Ich erinnere mich an noch ein Beispiel von deinem Mann. Vielleicht sollten wir ihn mal in den Podcast einladen. Ja, mit der Fitnessstudio-Mitgliedschaft.
Stimmt, diese passive Mitgliedschaft, aktiv bezahlt, genau.
Ja. Ehrensponsoring-Mitglied.
Ja, aber das ist ja genau das, ne, diesen finanziellen Überblick, sage ich jetzt mal, zu behalten und auch einen kleinen Sparbeitrag einfach mal irgendwie beiseite zu legen, weil auch die gerade kleine Beiträge machen auch irgendwann einen großen Effekt oder eine große Wirkung. Und das ist, das sage ich den jungen Leuten auch immer, macht 25 Euro, startet damit erstmal. Ihr könnt es auch beliebig hoch und runter setzen, wenn es mal enger wird. Weil ja, genau, hinten raus ist es dann doch ganz schön, wenn da ein bisschen Backup ist, sage ich jetzt mal. Weil Leben ist teuer und wir wollen vielleicht auch mit 20, 25 eine größere Reise mal machen. Und da braucht man eben auch Geld, ja.
Und mit 18 hat man noch so viel Zeit.
Ja. Und viele gute Ideen, wofür man das Geld ausgeben könnte.
Das auch. Aber Gabriele, mich hast du inzwischen gelehrt, Zinseszinseffekt. Und desto früher ich anfange, desto besser.
Ja, genau. Was Celine gerade eben gesagt hat, 25 Euro im Monat können ganz schön viel bringen, wenn man sie lang genug regelmäßig investiert.
Ja, vielen lieben Dank, ihr zwei. Also wenn wir heute eins mitnehmen, dann vielleicht das, dass der Übergang von Schule zu Studium oder Ausbildung nicht nur ein rein organisatorischer Schritt ist, sondern dass da auch finanziell ein ganz neues Kapitel startet. Und egal ob BAföG, Unterhalt, eigenes Einkommen, angespartes Vermögen, es gibt sehr selten eine einfache Regel oder Art und Weise, wie man das richtig machen kann. Stattdessen greifen da ganz viele Dinge ineinander und genau das macht es auch so komplex und umso besser, dass es Menschen gibt, mit denen ich darüber reden kann. Aber vielleicht ist die wichtigste Erkenntnis für uns heute, dass es nicht darum geht, alles perfekt zu planen oder im Detail zu kennen, sondern darum, früh miteinander zu sprechen und Entscheidungen bewusst und informiert zu treffen, gemeinsam mit den Eltern, mit den Kindern, mit der Beraterin oder dem Berater in der Sparkasse und sich da im Zweifelsfall kompetente Unterstützung an die Seite zu holen. Wie die von Celine zum Beispiel.
Genau.
Also vielen Dank an euch beide und natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns hier hoffentlich auch in 2 Wochen wieder. Bis dahin und bis bald.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.